ARD. Sprechen wir über Mord. Der Mörder mit dem falschen Bart. Der Fall Hau. Der SWR-Kultur True Crime Podcast. Mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
Hau haben wir heute auf der Liste, könnte ich jetzt ganz steil einsteigen, sage aber herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sprechen wir über Mord und hallo an Mr. Strafrecht Thomas Fischer.
Hallo Herr Schmidt.
Einen uralten Fall haben wir heute dabei, liebe Hörerinnen und Hörer. Weit mehr als 100 Jahre gehen wir zurück. Wir haben ein veritables Todesurteil vor uns, aber keine Sorge, Motiv und Seelenlage der Sache sind zeitlos. Es gibt spektakuläre und schauerliche Momente. Wir fanden den Fall derart interessant, dass wir ihn trotz der langen Lagerzeit ans Licht holen wollen. Der Fall Hau, Stoff auch für Büchermarkt, Funk und Fernsehen. Aber bevor wir starten, habe ich eine fiese und ins Uralt zielende Eingangsfrage, Thomas Fischer. Unser Fall spielt ja nun im Jahr 1906. Und das sagt man ja auch gerne mal so dahin. Das ist nicht nur uralt, das ist Asbach-Uralt. Also fiese Frage, was ist älter, der Fall Hau oder der Weinbrand Asbach-Uralt?
Das weiß ich nicht. Ich habe, glaube ich, noch nie in meinem ganzen Leben Asbach-Uralt getrunken.
Aber dafür gibt es Gründe.
Das soll jetzt dem nicht entgegenstehen. Ich würde mal sagen, der Fall Hau ist älter.
Es ist wirklich knapp. 1907 hat sich die Firma des Fabrikanten Hugo Asbach den Begriff Weinbrand und die Marke Asbach-Uralt schützen lassen. Seine Firma ist aber schon einige Jahre am Markt gewesen und wurde in den 1890er Jahren gegründet. Der Fall Hau ist somit ein knappes Jahr älter als Asbach-Uralt. Weil so alt, haben wir ausschließlich schriftliche Aufzeichnungen über den Fall, aber für die akustische Einstimmung hat sich unser Regisseur Georg Brandl ins Archiv begeben und hat aus einem Radiofeature des SWR über den Fall etwas gebastelt. Was wir jetzt hören und was wir auch vielleicht im Laufe der Besprechung nochmal hören, sind also Schauspieler, aber was sie sagen, das ist durch stenografische Protokolle wörtlich belegt.
Der Andrang des Publikums im Gericht ist beängstigend. Ganz Karlsruhe diskutiert den Fall Hau, die Presse sowieso.
Meine Mutter wurde ermordet. Angeklagt ist mein Mann, den ich über alles liebte.
Auf einem Tisch vor dem Gerichtshofe aber steht in einem Spiritusglase das Herz der Getöteten.
So kläglich, traurig und dilettantisch war noch nie ein Indizienbeweis. Aber da kommt der Staatsanwalt und sagt, einen anderen haben wir nicht. Also köpfen wir ihn.
Der Fall Hau hat zweifellos eine Reihe von Schäden unseres veralteten Strafverfahrens aufgedeckt.
Also eines noch vorweg, geköpft worden ist niemand. Der Fall Hau ist trotzdem spektakulär und von unserem letzten Sommergrillfest, das wir jährlich mit dem Sprechen über Mordteam machen, weiß ich, Thomas Fischer, es ist ein Fall, der Sie sehr fasziniert oder bewegt. Vielleicht reden wir darüber auch gleich, aber bevor wir darüber sprechen, hat erst Isabelle Demey das Wort und fasst den Fall zusammen.
Korsika im Frühjahr 1901. Die reiche Medizinalratswitwe Josephine Molitor aus Baden-Baden und ihre Töchter Lina und Olga lernen den 20-jährigen Freiburger Jurastudenten Karl Hau kennen. Der Kontakt bleibt auch nach der Reise bestehen. Lina verliebt sich in den charismatischen jungen Mann. Gemeinsam fliehen die beiden in die Schweiz mit 2000 Mark, die Lina von ihrem Konto abhebt. Die beiden täuschen einen Suizidversuch vor, bei dem Lina eine Schussverletzung erhält und erzwingen die Heiratserlaubnis. Das Paar wandert in die USA aus, wo Hau sein Studium abschließt, als Anwalt arbeitet und eine Anstellung als Sekretär des türkischen Generalkonsuls in Washington erhält. Die beiden bekommen eine Tochter. Doch die Idylle trügt. An allen Ecken und Enden fehlt Geld, denn Karl Hau lebt auf großem Fuß. Und er liebt nicht nur Lina, sondern auch andere Frauen. Und Linas Schwester Olga. Ende Oktober 1906 trifft sich das Ehepaar mit Olga in Paris. Eifersucht und Geldmangel bestimmen den Aufenthalt. Briefe und Telegramme werden geschickt, in denen Lina hohe Geldsummen von ihrer Mutter fordert, als vorzeitiges Erbe. Kurz darauf fährt Karl mit Lina nach London. Von dort reist er aber wegen eines vermeintlichen Auftrags zurück nach Frankfurt und weiter nach Baden-Baden. Unterwegs kauft er einen Mantel und einen falschen Bart. Am Abend des 6. November erhält Josephine Molitor einen Anruf, mit dem sie aufgefordert wird, ein Telegramm im Hauptpostamt abzuholen. Sie verlässt mit Tochter Olga das Haus. Gegen 17.20 Uhr wird sie in Höhe der Baden-Badener Lindenstaffeln aus 10 Metern Entfernung von hinten erschossen. Olga sieht einen bärtigen Mann mit langem Mantel fliehen. Die Haushälterin der Molitor sagt aus, dass sie bei dem Anrufer die Stimme von Karl Hau erkannt haben will. Weitere Zeugen wollen Hau am Mordtag in Baden-Baden gesehen haben. Ein internationaler Haftbefehl wird ausgestellt. Nur einen Tag nach der Tat wird Karl Hau in London verhaftet. Anfang 1907 wird er nach Baden ausgeliefert. Noch während der Untersuchungshaft ertränkt sich Lina nahe Zürich in einem See. Am 7. Juli 1907 beginnt der Prozess vor dem Schwurgericht Karlsruhe. Das fünftägige Verfahren sorgt deutschlandweit für großes Aufsehen und wird auch von der internationalen Presse kommentiert. 72 Zeugen und 9 Sachverständige werden vernommen. Olga räumt ein, dass ihre Schwester Lina Grund gehabt habe, eifersüchtig zu sein. 2 Gerichtspsychiater attestieren Hau neben hoher Intelligenz, Selbstsucht, Sprunghaftigkeit und Neigung zu impulsivem Handeln. Am Tag der Urteilsverkündung belagern tausende Schaulustige das Gerichtsgebäude. Hau wird von den Geschworenen für schuldig befunden und wegen Mordes zum Tode verurteilt. Am 12. Oktober wird eine Revision zurückgewiesen. Das Urteil wird rechtskräftig. Ein Wiederaufnahmeverfahren wird abgelehnt. Am 1. Dezember begnadigt der Großherzog von Baden Karl Hau und wandelt die Todesstrafe um in eine lebenslange Haftstrafe. 1924, nach 17 Jahren Gefängnis, 12 davon in Einzelhaft, kommt Karl Hau vorzeitig frei. Zu seinen Bewährungsauflagen gehört, dass er seinen Fall, Zitat, nicht zum Gegenstand sensationeller Darstellung machen darf. Trotzdem veröffentlicht Hau im Ullstein Verlag 2 Bücher über seinen Prozess, die zu Bestsellern werden. Wegen Verstoß gegen die Bewährungsauflagen wird am 27. November 1925 ein erneuter Haftbefehl ausgestellt. Hau flieht nach Italien. Am 5. Februar 1926 wird seine Leiche in den Ruinen der Villa Hadriana bei Rom gefunden. Karl Hau hat sich vergiftet.
Thomas Fischer, bevor wir in den Fall selber einsteigen, was ist das Faszinierende für Sie? Die geografische Nähe zu Ihrer zwischenzeitlichen Wahlheimat Baden-Baden, dass das Ganze hier so phänotypisch für manches, was in dieser Stadt passiert ist und passiert, spielt, dieses Theaterhafte, es wirkt ja so ein bisschen wie ein kleines Kammerspiel, nicht nur wegen des falschen Bartes. Was ist für Sie das Spannende am Fall?
Na, da sind schon ganz gute Tipps von Ihnen. Natürlich fällt zunächst mal auf, dieser Fall Hau ist ja wirklich, wenn ich das schon mal vorweg anregen darf, dass wir den in die Reihe unserer Klassiker aufnehmen.
Moment, ich hole den Stempel raus und er wird entsprechend gestempelt.
Genau, abgesehen davon hat der Fall, wir kommen sicher im Einzelnen noch darauf, eine ganze Menge von Besonderheiten. Eine Besonderheit ist natürlich das unglaubliche Aufsehen, was dieser Fall erregt hat. In der Zusammenfassung wurde gesagt, Tausende von Menschen belagern das Gebäude. Es waren 20.000 Menschen. In Karlsruhe, um das abzusichern, wurde die gesamte Polizeimacht des Landkreises wurde aufgeboten und dann sogar noch das Militär. Wurde auch noch herbei zitiert. Also irgendeine Kompanie hat dann das Landgericht da beschützt. Es waren also aufruhrmäßige Tatsachen. Es war eine extreme aufgeheizte Stimmung mit sich gegenüberstehenden Lagern, die entweder den Hau schuldig fanden oder nicht. Alles war sozusagen extrem aufgeladen damit. Das spielt eine Rolle. Und auch die sonstigen Umstände. Es gibt halt jede Menge erstaunliche Umstände, wobei der Fall selbst, es ist halt ein Mordfall, ein Tötungsdeliktsfall mit einer unklaren Lage und einem fehlenden Geständnis. Und deshalb war das halt ein sogenannter Indizienprozess. Es ging halt um Zeugenaussagen und es ging um Spuren und das Verhalten und es ging um Motivationslagen. Und das Verhalten des Angeklagten Hau war, sagen wir mal, bizarr. Nicht nur das Verhalten vor der Tat, sondern auch das Verhalten während des Prozesses war bizarr. Er hat sich zum Beispiel mit seinem Verteidiger überworfen, den fand er ganz schlecht und er hat sich auch mit dem gestritten vor Gericht und hat eigentlich überhaupt keinen Verteidiger haben wollen, weil er gesagt hat, ich verteidige mich selbst, ich bin ein berühmter Rechtsanwalt aus Washington und werde mich hier selbst verteidigen. Und es gibt eine Menge spektakuläre Einzelheiten zu dem Fall.
Und diese Gesamtumstände, die sind eben wirklich so, Sie haben es angesprochen, 20.000 Menschen in Karlsruhe wegen eines Prozesses. Ich glaube, so das Extremste, was ich jemals erlebt habe, das waren die ersten Tage und dann später nochmal sehr bewegende Tage im sogenannten NSU-Prozess am Oberlandesgericht München. Da war auch vor dem Strafjustizzentrum eine Menge los. Da waren auch so viele Menschen und auch teilweise aufgebrachte Menschen, wie ich das bislang und danach nicht erlebt habe. Aber ich würde sagen, da waren vielleicht im Maximum 400 Leute und da war auch viel Polizei und hat für die Sicherheit gesorgt. Diese Dimension im Tausendfachen, die kann man sich ja eigentlich kaum vorstellen. Und noch dazu, ohne dass es Multimedia oder irgendetwas gab, was da spontane Reaktionen ermöglicht hätte oder spontanes Dahinkommen. Was ist da Ihre Schlussfolgerung? Warum ist das so in diesem Ausmaß eskaliert? Ja, war das mehr, um das es da ging?
Ich glaube ja. Ich würde gerne an dieser Stelle etwas zitieren aus einem Aufsatz von Karl Zipelius über diesen Fall, den er in den 70er Jahren geschrieben hat, glaube ich 76 oder wann. Und er wiederum zitiert einen Juristen namens Alfred Vogt, den ich jetzt ehrlich gesagt nicht kenne. Und das fand ich sehr aufschlussreich und auch überzeugend. Der habe nämlich in einer Schrift über die Justiz der Jahrhundertwende gesagt, der Grund der Aufregung sei in den Tiefen der bürgerlichen Seele zu suchen und führt dann aus, dieser Mordfall spielte in vollständig bürgerlichen Kreisen. Man hielt es einfach nicht für denkbar, dass in diesen etwas so Entsetzliches geschehen könnte. Das bürgerliche Selbstbewusstsein erlitt einen ähnlichen Stoß wie 5 Jahre später in der ganzen Welt durch die Titanic-Tragödie. Dort die ermordete Frau Medizinalrat auf der Promenade, hier 1500 Tote der besten Gesellschaft bei einer Dampferfahrt. Symbol der Vergänglichkeit einer für zuverlässig und in jeder Hinsicht abgesichert gehaltenen Welt. Zitat Ende. Das finde ich sehr aufschlussreich und auch eigentlich sehr plausibel. Ja? Also wenn man sich diese Jahrhundertwende-Kultur in Baden-Baden vorstellt, feine Gesellschaft, Hau hielt sich ja auch für ein Mitglied der gehobenen Gesellschaft.
Mit Reifrock und Schirm, man kann es sich bildlich vorstellen.
Ja, und die Frau Medizinalrat mit ihren beiden Töchtern, die hatten ja insgesamt, glaube ich, 6 Töchter und einen Sohn. Es waren aber nur noch 2 Töchter daheim, nämlich Lina und Olga. Lina war die Ältere und war 5 Jahre älter als Hau, was auch natürlich sehr ungewöhnlich war für die Zeit. Also diese Liaison mit der Lina war, sagen wir mal, auffällig, das ist das richtige Wort, und stieß nicht überall auf Zustimmung. Deshalb sind sie auch geflohen und so weiter. Ja. Möglicherweise war auch dann diese Beziehung mit der Olga, die von ihr immer bestritten wurde, auch bis zum Schluss bestritten wurde, auch dadurch vielleicht veranlasst, dass die Olga halt altersmäßig besser zu ihm passte. Außerdem hat er sich wahrscheinlich in die schon gleich am Anfang verliebt und hat dann irgendwie so halb notgedrungen die Lina genommen. Und geheiratet haben sie ja nur wegen dieser merkwürdigen Geschichte in der Schweiz, wo ihr in die Brust geschossen wurde, wobei immer offen blieb bis zum Schluss, wer diesen Schuss eigentlich abgegeben hat. Und ob das jetzt ein gemeinsamer Suizidversuch war, das wurde ja nur zu seinen Gunsten irgendwie angenommen. Ja. Es ist aber ungeklärt geblieben. Dann reiste aber die Familie an, sein Vater und die Mutter von der Lina. Und dann wurde gesagt, ja, also um jetzt den Skandal zu vermeiden, erstens das heimliche Durchbrennen in die Schweiz mit einer geschlechtlichen Beziehung zwischen Unverheirateten und so weiter. Und dann jetzt dieser merkwürdige mögliche Suizid, Doppelsuizid. Dieser Skandal muss unbedingt verhindert werden, deshalb ist er mit geheiratet. Ob er da selber draufgekommen wäre, weiß man gar nicht genau. Also er ist dann letzten Endes genötigt worden, die Lina zu heiraten und hat aber die ganze Zeit mit der Olga geliebäugelt. Und Olga hat dann auch im Prozess mehrfach ausgesagt, ist später schwerstens beschimpft worden und hat dann Verleumdungsprozesse geführt gegen alle möglichen Leute, noch nachträglich, so Folgeprozesse. Und die Olga hat immer gesagt, ja, es mag schon sein, dass er eifersüchtig war, aber es war immer alles grundlos. Ja, also mag sein, dass er mich sympathisch fand, aber es ist nie etwas zwischen uns gewesen, was der Ehre abträglich
gewesen ist. Ich bin völlig dabei, dass das alles Stoff ist für den großen gesellschaftlichen Skandal und dass man da illustrierte Blätter mit füllen und sie verkaufen kann. Alles zugestanden. Auf der anderen Seite ist es doch in einer Zeit gewesen, in der Duelle auch durchaus mit tödlichem Ausgang noch Usus waren, in der doch alles dafür spricht, dass körperliche Züchtigung in der Ehe völlig probat war, die Rolle des Mannes eine ganz andere war. Ich habe immer noch nicht so richtig gefunden, und da hat mich auch das Zitat von Sipelius nicht so richtig überzeugt. Und dieser monströse Vergleich mit dem Titanic-Untergang, warum dieser eine Gewalttat in diesem recht bizarren Milieu dann trotzdem so viele Leute auf die Straße bringt.
Ja, das waren natürlich andere Zeiten. Die Leute haben ja nicht vorm Fernseher gehockt oder auf Instagram oder auf YouTube das gegoogelt, sondern da ging man halt auf die Straße. Und es war halt insgesamt eine riesige Aufregung um den Fall, weil das ja auch ein ganz ungewöhnlicher Angeklagter war. Es war ja nicht normal, dass ein Mensch aus der gehobenen Gesellschaft da jetzt vor dem Schwurgericht steht, ja, und mit der Todesstrafe bedroht ist, sondern Verbrecher, das waren halt die, die man von Ferne schon erkannte. Ja, das waren die, wie in den Comics, immer mit gestreiften Anzügen rumlaufen, so Panzerknacker-mäßig. Das waren Menschen aus der Unterschicht, die normalerweise vor Gericht standen.
Die gestreiften Anzüge sind aber die Daltons, oder? Die Panzerknacker sind doch in Rot gekleidet.
Da haben Sie recht, die Panzerknacker haben aber natürlich diese Nummern
auch ich, da stehen.
Genau. Also man erkennt sie jedenfalls sofort. Haben die nicht auch Masken auf?
Ja, ich...
So Augenmasken. Also jedenfalls, Sie wissen, was ich meine.
Georg Brandl nickt durch die Scheibe und sagt, haben Sie. Vielleicht hören wir einfach noch mal rein in dieses SWR-Feature. Da gibt es ganz schöne szenische Darstellungen, wie wir uns das vorstellen dürfen.
Der Karlsruher Mordprozess hat die großherzogliche Residenz in eine beispiellose Aufregung versetzt. Der Andrang ist, trotz brütender Julihitze, ein ganz außerordentlicher, der Saal in einem Augenblick bis aufs letzte Plätzchen gefüllt. Im Zuschauerraum sieht man den Präsidenten des Badischen Staatsministeriums, Freiherrn von Dusch, und den Oberstaatsanwalt Duffner. Die Presse, auch die amerikanische, ist sehr zahlreich vertreten, allein 11 Berichterstatter aus den Vereinigten Staaten. Auf einem Tisch vor dem Gerichtshofe aber steht in einem Spiritusglase das Herz der Getöteten. Und man erkennt deutlich die Stelle, wo die tödliche Kugel es getroffen hat. Nach einer alten Sage soll das Herz des Ermordeten zu schlagen beginnen, wenn die Nähe des Mörders seinen Schlaf stört.
Schon hier ist wieder Gesprächsbedarf, aber ich würde gerne gleich noch eine zweite Stelle anfügen.
Karlsruhe, Mittwoch, den 17. Juli 1907. Schwurgericht des Großherzoglich-Badischen Landgerichts. Erster Verhandlungstag im Mordfall Hau. Im Gerichtssaal 3 Berufsrichter. Der 56-jährige Landgerichtsdirektor Eller mit gewelltem Haar und mächtigem Schnäuzer führt die Verhandlung. Hinter ihm die 12 Geschworenen, von der Presse als echte Bauerngestalten bezeichnet. Handwerker, Gewerbetreibende, Bauern, ein Wurstfabrikant, ein Kunstmaler. Diese Männer werden später über Schuld oder Unschuld befinden. Ihr Spruch ist bindend. Der Richter bestimmt lediglich das Strafmaß. Denn das Volk soll teilhaben an der Rechtsprechung, so hatte es nach der 48er Revolution geheißen, und als Konsequenz übertrug man freien deutschen Männern richterliche Macht und Verantwortung, ohne zu fragen, ob sie mit der Wahrheitsfindung nicht überfordert waren.
Was besprechen wir zuerst, das Herz im Glas oder die Frage, ob wir hier das Ende des Schwurgerichtes in der klassischen Bedeutung des Wortes erlebt haben? Ach, fangen wir mit dem Herz an, oder?
Ja, da gibt es aber, finde ich, so viel nicht drüber zu sagen. Es ist halt eine etwas alberne Präsentation eines Beweisstückes. Rechtsmedizinisch, hier ist die Kugel.
Wertlos.
Ja, gut, die Frau ist halt durch einen Schuss durchs Herz getötet worden. Und dann gibt es dann natürlich im Herz ein Loch. Das kann man dann auch der Öffentlichkeit zeigen und dem Gericht. Aber das ergibt ja jetzt dann keinen wesentlichen Erkenntnisfortschritt.
Ja, aber zu welchem Grunde tut man es und was ist dran an dieser Legende, das Herz könnte schlagen? Hat da irgendjemand im Saal dran geglaubt?
Nein, das glaube ich nicht. Das ist eine alte Saal. Möglicherweise hat es da irgendwelche alten Mütterchen gegeben, die das gedacht haben. Aber deshalb hat, glaube ich, nicht das Schwurgericht oder einer der Sachverständigen dann das Herz mitgebracht, sondern das war, sagen wir mal, eine leicht alberne Präsentation von besonderer Dignität, ja, dass jetzt der Herr Medizinaloberrat oder wer immer da das Gutachten erstattet hat über die Todesursache, hat dann auch gleich das Herz noch mitgebracht, um das dem Gerichte zu zeigen. Also es ist zwar eine skurrile Einzelheit, aber glaube nicht, dass sie jetzt von wesentlicher Bedeutung
ist. Aber unterstreicht nochmal das Spektakuläre, was von A bis Z in diesem Fall war. So, und dann haben wir hier das Schwurgericht.
Ja, das war noch die alte Form des Schwurgerichtes, die dann ja auch im Zusammenhang mit diesem Fall geändert wurde durch die sogenannten Emminger Reformen 1924. Da hat man dann das Schwurgericht in dieser Form abgeschafft. Hier waren es also noch 12 Geschworene, wie wir es halt aus den USA auch kennen oder von englischen Strafprozessen. Und diese Geschworenen, die gehen halt in ihr Zimmerchen und entscheiden über guilty or not guilty, schuldig oder nicht schuldig. Und die Berufsrichter machen dann nur die Strafzumessung. Das war so, ob man jetzt ausgerechnet an diesem Fall Hau sozusagen exemplifizieren muss oder nachweisen konnte oder sollte, dass 12 geschworene Bauern in Anführungszeichen, es waren übrigens glaube ich 2 Unternehmer, also es waren jetzt nicht nur so biedere Landmänner.
Brustfabrikant, habe ich mir gemerkt.
Ja, es gab 2 Fabrikanten. Ich habe irgendwo die Liste, ich glaube, beim Cipelius steht die Liste der Geschworenen.
Aber ohne jetzt dem badischen Wurstfabrikanten per se zu nahe treten zu wollen, der kann schon auch eine eigene Physiognomie haben.
Das mag sein.
So ging der Satz ja los, aber na gut.
Das mag sein, aber ich glaube nicht, dass Wurstfabrikanten im Prinzip oder auch Bauern aus den Karlsruhe umgebenden Dörfern per se unfähig sind oder unfähiger sind, Indizien zu werten.
Nein,
oder
keinesfalls.
Und so weiter.
Keinesfalls. Sondern manchmal halt, sind sie vielleicht nicht leicht zu verstehen,
ja,
wenn sie aus Karlsruhe kommen. Aber
so war es halt. Es waren 12 Geschworene und natürlich alles Männer, weil es war halt damals so. Und die wurden irgendwie ausgelost oder aus, ja, ich glaube, die wurden ausgelost. Und die entschieden dann über schuldig oder nicht schuldig. Da sagt man halt, ja gut, das sind halt alles Zufallsrichter, das ist der Sinn der Sache. Und die haben jetzt nicht so das tiefe Verständnis von Beweiswürdigung, von rechtsfehlerhaften Beweiswürdigung und so weiter und kommen möglicherweise aufgrund von Voreingenommenheit oder von emotionaler Betroffenheit oder aus sonstigen Gründen zu zweifelhaften oder gar falschen Ergebnissen. So, das hat es natürlich in anderen Fällen auch gegeben, also nicht nur jetzt im Fall Hau. Jedenfalls hat man gedacht, das können wir so nicht lassen, wir müssen die Geschworenen etwas stärker unter berufsrichterliche Kontrolle bringen, auch in der Beratung über die Schuldfrage. Und ab 24 hat es dann halt diese Schwurgerichte mit 3 Berufsrichtern und 6 Schöffen gegeben, also 6 Geschworenen. Und bis heute heißen ja die großen Strafkammern, die über Kapitaldelikte, also Totschlag, Mord, alle Delikte mit Todesfolge verhandeln. Die heißen bis heute Schwurgerichte, das ist aber nur noch ein historisch überkommener Name. Das sind ganz normale große Strafkammern, die heute mit 3 Berufsrichtern und 2 Schöffen besetzt sind. Also diese 24er Reform hat auch nicht überdauert mit 6 Schöffen.
Aber sie ist maßgeblich immer wieder auch in der Literatur auf den Fall Hau zurückzuführen, bei dem ich mich gefragt habe, sind wir denn so im Zweifel darüber, dass dieses Urteil falsch ist, ist nicht das, was wir aus unseren heutigen Erwartungen an ein Strafurteil so im Kopf haben. Es findet sich doch eigentlich eine sehr dichte Indizienkette. Es findet sich das Motiv. Da sind glaubhafte Augenzeugen. Es sind doch eigentlich, so ging es mir bei der Vorbereitung auf diesen Fall, alle Elemente da, um zu sagen, das klingt schon wirklich sehr, sehr so, als könnte das nicht nur aus heutiger Sicht halten als juristisches Urteil, sondern auch einfach zutreffend sein.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Also ich habe eine Meinung darüber, ob der Herr Hau schuldig war oder nicht. Und die tendiert eindeutig zum schuldig. Wobei ich mich da jetzt zurückhalten muss natürlich. Und das ist ja immer unter dem Vorbehalt, dass es ein 100 Jahre alter Fall ist und ich nicht in der Hauptverhandlung war und nur die Darstellungen.
Ein profunder Kenner der Sekundärliteratur bin.
Ja, und nur die Darstellung kenne. Er selber hat ja über diesen Prozess eins seiner beiden Bücher geschrieben, nämlich das erste, das hieß Das Todesurteil, das habe ich auch gelesen.
Geschichte meines Prozesses.
Ja, ein erstaunliches Werk, das auch ein, sagen wir doch, helles Licht auf seine Persönlichkeit wirft. Das gibt es noch, ist bei Ullstein erschienen in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts und das kann man noch kaufen. Hat, glaube ich, so an die 100 Seiten und ist insoweit erstaunlich, als es wirkt. Ich habe es jetzt zur Vorbereitung wirklich nochmal gelesen. Das wirkt wie der Versuch, einen schlechten, frühen Karl-May-Roman zu schreiben, vom Stil her. Ja, also er geht sich da in Selbstlob und der Darstellung seiner unglaublichen Souveränität. Er kennt also auf einen Blick schon, ist umgeben von lauter Dummköpfen in der Justiz und der JVA und bei der Polizei. Und durchschaut alle natürlich mit einem Blick, schildert Begebenheiten und Gespräche zwischen Dritten, bei denen er überhaupt nicht anwesend war, ausführlichst in wörtlicher Rede und schreibt also wie einen Roman. Und zwar, muss man schon sagen, ehrlich gesagt, ein schlechter Roman. Also ein Schriftsteller war er nicht, der Herr Hau.
Aber er ist irrsinnig erfolgreich damit gewesen.
Das, ja, Buch natürlich,
hat sich wahnsinnig verkauft.
Ja, das findet ja auch heute noch statt. Ja, also Ähnliches. Ja. Es gibt immer wieder ganz erstaunliche Bucherfolge in der Folge oder im Umkreis von spektakulären Prozessen. Ja, dann müssen die Opfer dringend ein Buch schreiben und manchmal auch die Täter, die werden dann halt endlos interviewt und so weiter und so weiter. Ja, also das gibt's. Und damals hat es auch gegeben, und das ist ja auch nur ein Ausfluss dieses unglaublichen, spektakulären Charakters dieses Prozesses. Außer Hau haben ja noch manche andere darüber geschrieben. An dieser Stelle darf ich vielleicht mal einen Lesetipp abgeben von Bernd Schröder. Das Buch Hau, das ist auch kein überraschender Titel. Also nicht der Fall Hau oder Karl Hau, sondern einfach nur Hau. Und das ist ein Roman, der also diesen Fall sozusagen auch als, ja, Sittengemälde darstellt und in romanhafter Weise beschreibt, aber sehr eng an der Wirklichkeit, ist sehr zu empfehlen.
Dieses Buch ist extrem erfolgreich gewesen. Ich habe es gerade schon gesagt.
Sein eigenes Buch.
Genau, das Buch von Schröder ist jetzt dank Ihrer Empfehlung auf dem Weg, ein Bestseller zu werden. Nein, aber das Buch von Hau selber, das ist in der damaligen Zeit extrem erfolgreich gewesen. Wir haben darüber gesprochen. Und erstaunlicherweise ist im Urteil aber ausdrücklich festgeschrieben worden, dass es ihm verboten sei, seinen Fall zum, Zitat, Gegenstand sensationeller Darstellung zu machen. Das ist doch auch eigentlich total interessant. Das scheint doch so gewesen zu sein, dass sie das alles schon geahnt haben, dass er, egal wie das jetzt ausgeht, das zu einer großen Geschichte macht. Und wenn ich jetzt ganz hässlich wäre, würde ich sagen, und dann hat man ihn trotzdem begnadigt und ihm damit ja überhaupt erst die Gelegenheit gegeben, diesen Fall noch zu vermarkten.
Ja gut, also jetzt bloß, weil eine abstrakte Gefahr besteht, dass der sich damit wichtig macht, muss man ihn ja jetzt dann nicht guillotinieren.
So meinte ich es nicht, aber, aber die Begnadigung war ja jetzt nicht gesetzt, also
Nein, die ist, ist zum Tode verurteilt worden, ja, und dann ist nachträglich.
Und trotzdem ahnt man, und im Übrigen wollen wir dem Geschäftsmodell vorbeugen, so meine ich's.
Ja, er ist halt auch so aufgetreten, als ob das durchaus in Betracht käme. Er ist ja auch vor Gericht nicht als armes Würstchen schlotternd vor Angst hingekommen, sondern ist die ganze Zeit höchstmöglich großkotzig aufgetreten. Er hat seinen eigenen Anwalt da vor Gericht beschimpft, der übrigens den, Sie haben vorhin das mal erwähnt mit den Duellen, der Verteidiger hat den Staatsanwalt zum Duell herausgefordert.
Ah.
Es kam nicht zu diesem Duell, dem Staatsanwalt wird es vermutlich verboten, es war ja auch damals schon strafbar. Aber er hat ihn gefordert. Ne? Und da ging es auch sonst hoch her.
Also wenn je Duell, dann bin ich sowieso überzeugt, im Frühnebel auf der Lichtenthaler Allee, unweit des Tatortes, der ideale Ort auch für jedes filmisch inszenierte Duell.
Wahrscheinlich mit so Sekundanten mit Zylindern.
Ja.
Mit zwei schwarzen Kutschen.
Und einer großen Stille bis auf eine einsame Krähe.
Ja, so kann man das machen. Im Nebel natürlich.
Selbstverständlich. Ja.
Also so war das. So war ja auch die Stimmung. Ja. Und der Hau ist auch vor Gericht so aufgetreten. Er hat zwar gesagt, der Gerichtspräsident habe den besten Vorsitzenden ausgesucht, den er habe. Allerdings natürlich nicht gut genug für Herrn Hau. Also der Beste, den er hatte, weiß nicht, der Name wurde vorhin genannt, Eller oder so ähnlich, der war natürlich immer noch nicht hinreichend qualifiziert, um die ganze komplizierte und hochstehende Persönlichkeit von Herrn Hau zu durchschauen. Um auf Ihre Frage nach den Indizien zurückzukommen, Hau selbst hat sich ja ganz merkwürdig eingelassen. Zunächst hat er alles bestritten, alles. Hat gar nichts gesagt erstmal, ich werde mich nicht weiter äußern, hat dann aber natürlich sich umfänglichst geäußert. Hat zum Beispiel bestritten, dass das Telegramm aus Paris von ihm sei, was an diese Frau Mutter Molitor gesandt wurde. Und hat auch sonst alles Mögliche bestritten, was dann aber offenbar wurde. Später hat er dann gesagt, ja, er hat die nach Paris gelockt, weil dort Lina und Olga waren. Und zwischen diesen Frauen war also eine hohe Spannung und Eifersucht. Und er wollte sozusagen, um die Ehe zu beschützen mit der Lina, Olga jetzt aus Paris weglotsen und hat deshalb der Mutter geschrieben, Olga ist schwer krank, sie soll kommen und die abholen. Oder Lina ist eine von beiden jedenfalls. Dann kam die Mutter nach Paris und waren aber alle wohlgemut und quicklebendig. Und dann hat die Mutter gedacht, ja, das war jetzt ein Trick irgendeines Verbrechers, der mich aus meiner Villa locken wollte, um die dann während meiner Abwesenheit da einzubrechen. Der ist ganz schnell wieder nach Baden-Baden zurückgefahren. Villa war aber unversehrt.
Heute reicht ein Einkauf für einen Vormittagseinbruch. Damals brauchte man eine Paris-Reise.
Dann hat er ja auch noch dieses angebliche Geschäft vorgetäuscht, als er aus London nochmal dann telegrafiert hat, er müsse jetzt nach Deutschland reisen, nach Frankfurt. Das war ja auch nur ein Fake, hat er auch sich nur ausgedacht. Und dann ist er schließlich darauf gekommen, ja, er sei dann doch in Baden-Baden gewesen, was er ja auch zunächst bestritten hatte. Dann mit diesen merkwürdigen Bärten und Perücken hat er sich ja auch machen lassen. Dann hat er den Bart unterwegs weggeworfen, weil er so auffällig war, den in London hergestellten, und hat sich dann in Frankfurt einen neuen Bart machen lassen. Und mit dem ist er dann in Baden-Baden aufgetaucht.
All diese Dinge zusammen mit den Zeugen, die ihn kannten und die ihn gesehen haben wollen, das ist der Punkt, der mich dazu gebracht hat, das Ganze für so auch nach heutigen Maßstäben eigentlich eine ganz gute Indizienkette zu halten. Ich finde an dem Fall natürlich darüber hinaus wirklich interessant, dass das wieder so ein bizarres, es geht hier um das Vermögen von Dritten und ich bin eine schillernde Persönlichkeit und tummle mich hier in Baden-Baden, gewisse Parallelen hat zu dem legendären Sirius-Fall, dem wir uns hier ja schon umfangreich in unterschiedlichen Darbietungen gewidmet haben. Sicher total anders, aber dieses gleiche interessante Baden-Badener Milieu, dass diese Stadt irgendwie über, man kann schon fast sagen, Jahrhunderte anzieht, so eine Mischung aus hier die Zeit verbringen und hier ins Unglück stürzen, oder? Es hat was wunderschön Melodramatisches.
Ja, da ist was dran, ja. Da ist schon was dran.
Aber gleichwohl haben Sie ja den Stempel Klassiker des Strafrechts noch draufgedrückt.
Naja, also schon allein wegen des Schwurgerichts und wegen der, doch muss man sagen, wirklich auch über die ganze Zeit, über dieses eine Jahrhundert, doch immer noch als exzeptionell anzusehende öffentliche Aufmerksamkeit. Letzten Endes, soweit man das den Berichten und so weiter entnehmen kann, die Indizienlage, die Beweislage sah schon wirklich sehr schlecht für ihn aus. Es gab eine einzige Zeugin allerdings, die etwas beobachtet haben will, das dem entgegenstehen würde. Ja, es wurde also dieser großgewachsene Mann mit langem dunklem Mantel und einem großen Hut die Lindenstaffeln hinaufstürmen sehen in Richtung des Hauses. Und er hat dann zugegeben, dass er da war, dass er da auch raufgegangen ist und das Haus beobachtet hat. Das war dann die nächste Version, die er dargeboten hat, nämlich er sei in heißer Liebe entbrannt, nun doch zu Olga, und habe versucht, sie dort zu treffen. Und deshalb hat er auch irgendwie dann da angerufen und hat gesagt, ja, die Mutter solle jetzt alsbald sofort zur Hauptpost kommen. Das war schon gegen Abend und die Frau Molitor wollte eigentlich nicht mehr rausgehen. Und dann hat er aber so als Postbeamter sich ausgegeben, was ja wiederum dann die Haushälterin widerlegt hat und hat gesagt, ja, sie habe von Anfang an gleich gewusst und gedacht, das ist der Hau.
Das ist der Hau.
Ja, das ist der Hau. Und die wurde dann aber immer in Zweifel gezogen. Ja, da wurde gesagt, angeblich hat sie ihn erkannt. Es waren halt alles nur Spekulationen in der Öffentlichkeit. So, und dann hat er gesagt, er habe die dahin gelockt und habe dann bei der Abwesenheit der Mutter dann mit Olga Kontakt aufnehmen wollen. Aber dann ist leider die Olga mit der Mama mitgegangen. Und von da an weiß er nichts mehr. Und diese Zeugin hat dann irgendwie gesagt, hinter dem großen Mann mit dem dunklen Mantel kam noch ein kleiner, dicker Mann. Der hatte auch einen Bart. Und der ging dann auch da hinauf. Dieser Mann ist aber niemals aufgefunden worden. Und da wurde dann gesagt, ja, das war der kleine, dicke und nicht der lange, dünne. Diese Zeugenaussage stand entgegen, hat aber das Landgericht, das Schwurgericht dann offenbar nicht für durchschlagend glaubhaft gehalten.
Und wir wissen, dass bei dramatischen situativen Erinnerungen ganz häufig irgendwie noch ein zweiter Täter irgendwo gesehen wird vom Zeugen, wo er dann regelmäßig nicht zu finden ist. Aber na gut, vielleicht als kleinen kulturellen oder touristischen Tipp, diese Lindenstaffeln sind heute denkbar unspektakulär. Wen es nach Baden-Baden verschlägt, wofür es viele gute Gründe gibt, unter anderem das wirklich großartige Museum Frieda Burda, der findet genau hinter diesem Museum, oberhalb von diesem Museum, die Lindenstaffeln. Und die sind wirklich unspektakulär heute, weil in einer sehr, sehr guten, unbezahlbaren Wohnlage in Baden-Baden von links und rechts zugebaut. Muss man wirklich genau wissen, wo es ist, um es überhaupt zu sehen. Und dann geht es eben hoch in Richtung der eigentlichen Villa in der Kaiser-Wilhelm-Straße. Und da sagt ja schon der Straßenname, in welcher Wohnlage wir uns befinden.
Erwähnen muss man vielleicht noch, dass die Lina, die sich dann ja suizidiert hat, im See ertränkt hat, natürlich auch ein spektakuläres Ereignis, dramatisches Ereignis, dass die Lina von Anfang an gesagt hat, ja, sie glaubt, ihr Mann sei der Täter gewesen. Die hat sich also von ihm vollkommen losgesagt und hat gesagt, ja, ja, sie glaubt auch, dass er die Mutter umgebracht hat. Ist ja auch, sagen wir mal, nicht ganz gewöhnlich und bemerkenswert.
Und beim gemeinsamen Kind den Namen geändert, was, ohne dass ich da jetzt tiefer Fachmann für wäre, aber für das Jahr 1906 oder ein paar Jahre nach 1906 wirklich auch eine bemerkenswerte Entscheidung war, oder?
Ja, in der Tat, so ist es. Und dass er sich dann am Schluss auch noch suizidiert hat und dann auch noch in der Villa Hadriana, das macht das Spektakuläre und Märchenhafte ja dann ganz vollständig.
Wissen wir da etwas über die mögliche Motivlage? Ihm sollte das Geld abgeschnitten werden aus den Buchverkäufen.
Unter anderem, ja. Und vor allen Dingen sollte seine Strafaussetzung zur Bewährung widerrufen werden. 17 Jahre war er in Haft, hatte aber lebenslang das Zuchthaus als gemilderte Strafe gegenüber der Todesstrafe. Und es gab wieder einen Haftbefehl. Und es stand zu erwarten, dass er dann alsbald wieder jetzt festgenommen würde und wieder in den Knast gehen müsse. Und ein Buch, das Todesurteil, hat er geschrieben über die unvorstellbar dummen Zustände der badischen Justiz und der Polizei. Und das zweite Buch beschäftigte sich mit dem Gefängniswesen.
Lebenslänglich Erlebtes und Erlittenes.
Genau, und auch das ist dann zum Anlass genommen worden, zu sagen, ja, da müssen wir mal ein paar Reformen machen und es muss alles schöner werden in Gefängnissen und Zuchthäusern. Auch insoweit hat er da durchaus Einfluss gehabt.
Ja, lebenslänglich Erlebtes und Erlittenes, geschrieben 1925. Ich wäre jetzt insgesamt von meiner Grundhaltung sehr geneigt, noch eine Lanze für die badische Justiz und Polizei zu brechen an dieser Stelle. Wir wissen allerdings, dass wir haben ja den Fall der Ermordung von Matthias Erzberger besprochen vor vielen, vielen Folgen in diesem Podcast und sind da zu dem Ergebnis gekommen, dass nur relativ kurze Zeit später die badische Justiz und Polizei sich in dieser Sache überhaupt nicht mit Ruhm bekleckert hat und das Ermittlungsergebnis fröhlich dahin gebogen hat, wo man es haben wollte. Also sehen wir das Ganze vielleicht ein bisschen unentschieden distanziert, wäre mein Vorschlag.
Naja, man muss sich halt so vorstellen, wie es auch war. Es war ja die Kaiserzeit. Dieses ganze Gerichtsprozedere war ein extrem gravitätisches, wohlbürgerliches Getue. In dieser Stadt, die ja auch, sagen wir mal, geprägt wurde von wohlhabenden, reichen Bürgern und der Promenade und dem
aristokratischer Gesellschaft.
Aristokratischer, sommerfrische Gesellschaft und so weiter. Und in diesem Umfeld muss man sich jetzt halt diesen Landgerichtsdirektor oder wie er damals hieß, vorstellen. Also so hießen ja damals die Vorsitzenden Richter. Die heißen ja erst seit den 70er Jahren jetzt nicht mehr Direktor und Rat.
Oder Präsident. Oder Senatspräsident.
Oder Präsident, so ist es. Also das war halt schon nicht auf der Ebene von königlich-bayerischem Amtsgericht in der Form der Albernheit, aber sagen wir mal doch so in diesem extrem angestaubten monarchistischen, aristokratischen Umfeld alles. Ja. Und der Zuschauerraum war ja auch voll von lauter wohl angesehenen Bürgern, die sich da jetzt empörten auf der einen oder anderen Seite.
Oder der Macht vergewissern wollten. Ich wäre geneigt, zum Ende zu kommen. Gibt es aus Ihrer Sicht noch etwas, was wir erwähnen müssen?
Nein, man kann in diesem Fall natürlich zahllose Einzelheiten erwähnen, die sich über ein Jahrhundert angehäuft haben in der Beschreibung oder Kommentierung. Aber ich denke, das Wesentliche haben wir jetzt erledigt.
Dann sage ich, das war der Fall Hau. Danke an Mr. Strafrecht Thomas Fischer und danke auch an Georg Brandl in der Regie und Alex Kothe an den Reglern. Ein außerordentlicher Dank an Sonja Hase, die immer bei unseren Fällen uns zur Seite steht, aber bei diesem Fall wirklich explizit darauf gedrungen hat, dass wir ihn endlich besprechen. Und ich gucke mal durch die Scheibe. Sie ist, glaube ich, heute auch bei der Aufzeichnung zumindest in Teilen dabei gewesen. Außerdem danke an Chris Eckert, Isabel Demey, Sophia Hoog, Lena Wernhöfer. Und ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber oder die Mandantschaft wahrscheinlich dagegen wären, wenn sie es denn wüssten und nicht zwischenzeitlich verstorben sind. Wenn Sie Fälle, Fragen oder Feedback für uns haben, unsere E-Mail-Adresse lautet mord@swrkultur.de. Auf Wiederhören sagt Holger Schmidt.
Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR Kultur. In der nächsten Folge sprechen wir über ein Pärchen, das aus Mordlust tötet. Das komplette Podcast-Angebot auf swrkultur.de.
SWR Kultur. Neu entdecken.